Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Meine Beschwerden beginnen vorrangig so, ja, späten Nachmittag. Wenn es dann schon losgeht, weiß ich, es wird ein langer Abend, eine lange Nacht. Von innen raus so ein Gefühl der Spannung, des Kribbelns. Schmerzen kommen hinzu.
Das ist Isolde Michel. Wir werden sie nachher noch genauer kennenlernen. Sie hat unruhige Beine. Sie hat jahrelang deswegen kaum schlafen können. So wie er geht es gar nicht so wenigen Menschen. Wir reden gleich hier über unruhige Beine. Und es geht noch um andere Phänomene, um Krämpfe in den Beinen, die zum Beispiel beim Sport auftreten. Manchmal auch im Schlaf. Sie können ein paar Sekunden dauern, zuweilen aber auch für Minuten anhalten. Muskelkrämpfe in den Beinen, sehr unangenehm und schmerzhaft können sie sein. Und die Ursachen, die können sehr verschieden sein. Muskelkrämpfe in den Beinen, Zucken, Schmerzen, unruhige Beine. Das ist Thema dieser Sprechstunde mit Martin Winkelheide. Unser Gast im Studio, Professor Marc Stettner. Er ist Oberarzt an der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum in Essen. Schönen guten Morgen, Herr Professor Stettner.
Hallo, Herr Winkelheide. Ich freue mich, hier zu sein.
Lassen Sie uns mal das Panorama aufziehen. Wie kann das passieren, dass die Beine nicht machen, was wir wollen? Also, dass sie plötzlich irgendwie ein Eigenleben führen, anfangen zu zucken, dass es Krämpfe gibt.
Ja, das ist ja tatsächlich ein breites Spektrum. Also wir Neurologen unterscheiden verschiedene Störungen, die eine gewisse Überbeweglichkeit der Beine mit sich bringen. Ganz häufig, Sie haben es angesprochen, ist natürlich das sogenannte Restless-Leg-Syndrom. Und im Teaser haben wir gerade schon gehört, die Dame hat es berichtet, das ist eine Erkrankung, bei der die Patienten häufig berichten, dass die Beine nachts schmerzen, dass es ein Druckgefühl gibt und dass die Beine überbeweglich sind. Das ist sicher ein großer Komplex. Das ist eine sehr, sehr häufige Erkrankung und auch eine Erkrankung, die häufig gar nicht erkannt wird.
Was nennen Sie häufig?
Häufig heißt, also einige Studien sagen, 5-10% der Deutschen haben ein Restless-Leg-Syndrom. Einige Studien geben das ein bisschen niedriger an. Also eine sehr, sehr häufige Erkrankung. Und einige Autoren sagen sogar, es sei die zweithäufigste neurologische Erkrankung nach der Migräne.
Okay. Aber sie ist nicht immer gleich stark ausgeprägt.
In der Tat. Die Behandlungsbedürftigkeit, das betrifft wahrscheinlich ein Drittel bis die Hälfte der Patienten. Aber trotzdem ist das immer noch eine hohe Zahl und vor allen Dingen eine Erkrankung, die mit einem sehr, sehr hohen Leidensdruck einhergeht.
Ja. Ich glaube, wir sollten Isolde Michel noch mal vorstellen, genauer. Sie leitet nämlich eine regionale Selbsthilfegruppe der Restless Legs Vereinigung in Wiesbaden. Und sie lebt seit 30 Jahren mit unruhigen Beinen und es hat ziemlich lange gedauert, bis sie eine Diagnose bekommen hat, nämlich 10 Jahre, und die hat sie weitestgehend ohne Schlaf verbracht. Annike Meyer hat mit ihr gesprochen.
Es ist am Anfang eine innere Unruhe gewesen, abends mal nicht sitzen können auf der Couch, immer aufstehen, ich bin immer rumgelaufen, ich habe exzessiv angefangen zu stricken und zu häkeln. Dann war es halt so, dass die Befindlichkeiten sich auch weiter in den Tag verlagert haben. Dass man mittags, wenn ich Zeit und Gelegenheit hatte oder musste, mich einfach mal hinlegen, das ging nicht aufgrund meiner ganz, ganz krassen Schlafprobleme, weil die Beine halt laufen wollten, unruhig. Nur Schlafprobleme, die sich aber so geäußert haben, dass ich mit Ach und Krach morgens zur Arbeit kam, bei der Autofenster runter, Musik laut, das darf man heute gar nicht mehr nachvollziehen. Mein Mann hat auf dem Dienst angerufen und gefragt, ob ich da bin. Mittags so gerade nach Hause, unter die Decke. Mein Sohn hat dann immer gut für mich gesorgt, hat gesagt, ich mache dir einen Kaffee und einen Tee, ruhe dich erstmal aus. Wobei das mit dem Ausruhen halt mittags auch nicht ging. Also ich war übermüdet, aber ich habe nie Schlaf gefunden. Und so hat sich das halt immer weiter fortgezogen. Ich habe Ärzte, Neurologen, Psychologen, Hausarzt, bis ich auf eigenes Betreiben in die Uni in die Schlafambulanz gefahren bin. Und als eine Diagnose im Jahr 2000 gestellt wurde, war ich eigentlich froh. Sie haben mich immer gefragt, ob ich nichts gemerkt habe in der Nacht. Da habe ich gesagt, doch, ich war wach. Ich konnte nicht einschlafen und manchmal bin ich so innerlich hochgeschreckt, aber ich konnte nicht sagen, warum. Es war zu der Zeit so, dass ich wirklich alle 23 Sekunden ausgeschlagen und ausgetreten habe. Allerdings war es so, dass ich immer wieder nach dieser Aktion eingeschlafen bin. Das heißt, Füße, Beine haben sich bewegt, Atmung ging hoch, Herzschlag, Puls, das Gehirn wurde wach, da waren die Beine aber schon wieder zur Ruhe gekommen. Und ich war dann wach und konnte nicht sagen, was ist eigentlich passiert. Da wurde das Restless Legs Syndrom diagnostiziert und ich bin dann raus und habe gesagt, so, jetzt hat das Ding einen Namen. Ich weiß jetzt, die 10 Jahre waren schrecklich, aber ich bin danach ziemlich schnell in die Offensive gegangen. Zum ersten Selbsthilfegruppentreffen in Oberhessen war das damals. Ja, dann hat es nicht lange gedauert, bis ich mich hier auch mit einer Gruppe verselbstständigt habe, weil ich gedacht habe, das, was mir passiert ist, ich wollte nicht, dass andere hilflos dastehen. Die Medikamente, also ich sage immer, ich habe einen guten Mix von Medikamenten. Die Schlafprobleme, die sind nach wie vor. Ich bin mittlerweile seit 4 Jahren in Rente. Ich kann mir das jetzt anders einteilen. Wenn ich mittags eben schlapp bin, dann sage ich, okay, das ist das mein Vorteil, dass ich sagen kann, ich nehme mir die Auszeit, lege mich mal hin oder so. Lebensqualität, die ist wieder gestiegen, weil wir viele Freunde haben, die einfach, die gehen da super mit um. Wenn wir eine Wanderung haben, die warten, die sagen, geht's noch, soll man es mal hinsetzen? Oder ja, die da einen sehr offenen Umgang haben, sehr unterstützend. Meine Arbeit in der Selbsthilfegruppe auch. Und das macht es wieder leichter.
Eine Reportage von Anneke Meyer. Sie hat mit Isolde Michel gesprochen. Die leitet eine regionale Selbsthilfegruppe der Restless Legs Vereinigung in Wiesbaden. Frau Michel ist beim Arzt rausgegangen und hat gesagt, so, jetzt hat das Ganze einen Namen. Das ist wichtig, ne?
In der Tat, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Der Fall von Frau Michel, der ist relativ typisch. Also eine Studie hat aufgezeigt, dass tatsächlich Patienten nur in 10% der Fälle bei der Erstvorstellung beim Arzt die richtige Diagnose bekommen. Und die durchschnittliche Zeit, bis tatsächlich die Diagnose gestellt wird, ist sehr, sehr lang beim Restless Legs Syndrom.
Wie kommt das?
Ja, das liegt daran, dass Patienten eben nicht berichten, meine Beine bewegen sich nachts. Dann würde jeder Arzt wahrscheinlich an...
Sondern die sagen, ich kann nicht schlafen.
Ich kann nicht schlafen, genau. Und häufig ist es noch unspezifischer. Häufig sind Patienten durch eine Tagesmüdigkeit gestört. Sie haben sozusagen dann durch diesen reduzierten Schlaf oder durch den reduzierten guten Schlaf, wir wissen, dass das Restless Legs Syndrom die sogenannten Rapid Eye Movement Phasen im Schlaf stört und somit tatsächlich die Kernphasen, die uns auch dann nachts zur Ruhe bringen lassen, stört. Und infolgedessen sind die Patienten tagsüber nicht ausgeruht, sie sind verspannt, sie sind gereizt, sie sind müde und dann folgt daraus möglicherweise eine Depression, sozialer Rückzug und einfach eine massive psychosoziale Belastung. Und das ist das, was dann auffällt. Und da kommt man dann eben nicht so schnell drauf, dass hinter diesen ganzen Symptomen ein Restless-Legs-Syndrom steckt.
Gibt es eigentlich Familien, die besonders häufig betroffen sind?
Ja, tatsächlich. Es gibt eine Häufung in Familien. Wir kennen einige Gene, die sozusagen eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit mit sich bringen, ein Restless-Legs-Syndrom zu bekommen. Und wir wissen heute, dass wenn ein Patient zu uns kommt, der berichtet, dass in der Familie ein Restless-Legs-Syndrom diagnostiziert wurde, dass dann die eigene Wahrscheinlichkeit um das 3- bis 5-fache erhöht ist, selbst ein Restless-Legs-Syndrom zu haben.
Das heißt, wenn er berichtet, Vater oder Mutter konnte nicht schlafen, dann gehen bei Ihnen die Antennen hoch.
Genau, wobei man natürlich sagen muss, für Schlafstörungen gibt es sehr, sehr viele Ursachen und das Restless Legs Syndrom ist eine davon.
Sind Männer häufiger betroffen
Frauen
oder Frauen?
Frauen sind etwas häufiger betroffen.
Aber ja. Es ist so ziemlich ähnlich.
Ja,
ehrlich, ne?
Genau. Es gibt jetzt, also es liegt bei 1,5 bis 2 zu 1, also etwas mehr betroffen, die Frauen.
Frau Michel hat berichtet, sie hat auch Medikamente bekommen oder bekommt so einen Mix. Ein Medikament steht häufig so im Vordergrund, das kennt man eigentlich aus einem anderen Zusammenhang, von der Parkinson-Erkrankung, das L-Dopa.
Ganz genau, das L-Dopa, das Restex, das ist die erste Wahl und dieses Medikament ist nicht nur ein Medikament, sondern mit diesem Medikament kann man auch die Diagnose festigen. Das heißt, wenn ein Patient oder wenn die Diagnose im Raum steht und der Patient bekommt dann abends Restex, L-Dopa und berichtet, meine Beschwerden sind vollständig verschwunden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass es sich tatsächlich um ein Restless-Legs-Syndrom handelt. Es gibt aber auch noch weitere Medikamente. Die Agonisten, die L-Dopa-Agonisten können verwendet werden und dann als zweite Wahl.
Agonisten heißt, dann wird es nicht so schnell aufgenommen?
Ja, das sind ähnliche Präparate wie L-Dopa, genau. Dann gibt es, wir sagen, retardierte Formen, also Formen, bei denen das langsamer abgegeben wird. Das gibt man beispielsweise bei Patienten, die ganze Nacht über diese Überbeweglichkeit der Beine haben. Und eine Sache möchte ich dann doch noch ergänzen. Wir reden immer vom Restless-Legs-Syndrom. Häufig ist es auch nicht nur sozusagen diese Unruhe, sondern häufig sind es auch die Missempfindungen und die Schmerzen in den Beinen, die auffallen.
Kann das Restless-Legs-Syndrom auch von alleine wieder verschwinden?
Ja, also es gibt Formen, beispielsweise eine Form, die in der Schwangerschaft gehäuft auftritt, auch sehr, sehr häufig tatsächlich in der Schwangerschaft. Das ist eine Form, die nach der Schwangerschaft rückläufig ist. Und es gibt natürlich äußere Faktoren, beispielsweise eine Störung im Eisenstoffwechsel, die man behandeln muss und behandeln kann und dann auch im Nachgang, wenn sie behandelt ist, kein Restless-Legs-Syndrom mehr vorliegt. Ganz wichtig ist, dass man sozusagen einmal gründlich abklärt, was diesem Restless-Legs-Syndrom zugrunde liegt, also Vorstellung beim Neurologen. Und der Neurologe wird dann ausschließen, dass andere Erkrankungen vorliegen, die sozusagen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Restless-Legs-Syndrom oder dass dieses Symptom der unruhigen Beine bei dem Patienten besteht. Und eine ganz wesentliche Erkrankung ist die Polyneuropathie, die man ausschließen muss.
Das heißt, das ist auch eine Nervenerkrankung, wo es zu Missempfindungen und Schmerzen an den Nerven, vor allen Dingen unter den Fußsohlen auch kommt.
Absolut,
oder in den Beinen,
ne? Absolut, genau. Also zum einen ist die Polyneuropathie, wir sagen Differentialdiagnose, also eine Diagnose, die man abgrenzen muss zum Restless Legs. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass Patienten mit einer Polyneuropathie gehäuft Restless Legs haben. Und die Polyneuropathie, wie Sie gesagt haben, ist eine Erkrankung, da gehen Nervenbahnen kaputt. Und durch diese Reizung oder durch den Untergang von Nervenzellen kommt es eben zu dieser Überbeweglichkeit.
Kommen noch andere Krankheiten in Frage, die man ausschließen muss? Also weil Sie zum Beispiel Restless Legs als Begleitsymptom oder zusätzliches Symptom haben können?
Ja, in der Tat. Also die Polyneuropathie ist sicher die häufigste und die wichtigste. Es gibt Eisenerkrankungen oder Erkrankungen im Eisenstoffwechsel, die man abklären muss. Man muss hormonelle Erkrankungen abklären. Also in so einem Fall empfiehlt sich es auf jeden Fall, dass sich der Patient beim Neurologen vorstellt und der hat dann ein Panel, was er abklärt.
Und wichtig auch, das haben wir vorhin ja schon angemerkt, auch, dass man guckt, liegen möglicherweise auch noch unabhängig davon Schlafstörungen vor, ne?
Ganz genau.
Also andere Schlafstörungen.
Ganz genau, Schlafstörungen sind häufig. Und wenn sozusagen der Patient zum Arzt geht und bekommt dann L-Dopa und es hilft überhaupt nicht, dann ist auch gegebenenfalls die Vorstellung in einem Schlaflabor notwendig.
Gucken wir uns mal das andere Ende der Palette an. Wenn Krämpfe auftreten in den Beinen, zum Beispiel beim Sport, das kennt, glaube ich, jeder. Dann denkt jeder auch, ja, da habe ich mich wahrscheinlich überbelastet oder ein bisschen verdreht und dann tut's weh und dann krampft es. Was passiert da eigentlich im Bein? Was passiert da in den Muskeln?
Genau, also ein Muskelkrampf ist ja praktisch ein Zusammenziehen von vielen Muskelfasern, im schlimmsten Fall des gesamten Muskels. Ganz häufig sind ja die Waden betroffen, die Wadenkrämpfe. Und da kommt es zu einer Erregung, die nicht willentlich gesteuert ist, die auch sozusagen über die normale Erregung des Muskels hinausgeht. Der Muskel zieht sich so weit zusammen, dass sogar Schmerzen entstehen. Und die Ursachen, die sind tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Häufig ist es Überbelastung, häufig ist es Schlafentzug, eine Störung des Elektrolythaushaltes im Muskel. Da gibt es sehr, sehr viele Ursachen. Und in der Vielzahl der Fälle sind Muskelkrämpfe, insbesondere Wadenkrämpfe, gutartig und kein Zeichen für eine schwere Erkrankung.
Obwohl sie erstmal beunruhigend sind.
Ja, sie sind sehr beunruhigend, vor allen Dingen schmerzhaft, wenn man nachts aufwacht.
Das kann ja eben nachts auch vor allen Dingen dann passieren. Und die erste Reaktion dann ist wahrscheinlich erstmal aufstehen, also raus aus dem Bett, das Bein belasten.
Genau.
Hilft das? Ist das
ja,
Richtige?
Also, also die Patienten, die schon mal Wadenkrämpfe hatten und 50-70% der Deutschen hatten schon mal Wadenkrämpfe, die wissen, dass das Aufstehen eigentlich das ist ein Reflex. Also man versucht da dagegen zu spannen, man versucht den Muskel zu massieren. Wir wissen, dass dieses Massieren dazu führt, dass sich der Muskel wieder schneller entspannt. Wärme hilft häufig. Aber es gibt natürlich auch Patienten, die haben jede Nacht 10-mal Muskelkrämpfe. Und das ist dann natürlich schon auch ein Erkrankungsbild, was behandlungsbedürftig ist und
das
auch abklärungsbedürftig.
Das macht die Nacht nicht schön.
Das macht die Nacht tatsächlich nicht schön, in der Tat. Ja.
Ja. Aber woher kommt es, dass es dann bei dem einen häufiger ist als bei den anderen?
Wir wissen es nicht so genau. Es gibt da auch eine gewisse Prädisposition. Also manche Patienten bekommen das häufiger. Auch eine familiäre Häufung, wie beim Restless-Legs-Syndrom. Häufig sind es auch Medikamente. Medikamente, die eingreifen in den Elektrolythaushalt. Es sind endokrinologische Störungen, die das machen. Auch da, wie beim Restless-Legs-Syndrom, empfiehlt sich, dass der Patient sich vorstellt, auch beim Neurologen oder beim Hausarzt, das einmal abklärt. Und man muss der Ehrlichkeit halber sagen, häufig findet sich für eine erhöhte Krampfneigung der Fußmuskeln keine medizinische Erklärung. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was kann man therapeutisch machen?
Ich meine, viele fragen sich das vorher schon, bevor sie zum Arzt gehen. Und sagen dann, ja, Magnesium. Magnesium ist es, das muss ich schlucken, dann kriege ich das nicht.
Genau, also je häufiger ein Symptom, je häufiger sind auch sozusagen die Hausmittel, die, wenn Sie ein Symptom googeln, dann auftauchen. Das Magnesium ist sicher eine Möglichkeit. Auch wir Neurologen werden, wenn eine häufige Krampf oder wenn häufig Krämpfe bestehen, Magnesium empfehlen. Wenn Sie aber googeln, was man alles sonst noch machen kann, kommen da ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Da kommt zum Beispiel, ich weiß es nicht, weil ich es gegoogelt habe, sondern weil mir Patienten das tatsächlich häufig berichten, da kommt zum Beispiel die Empfehlung, dass man Kernseife ins Bett legt.
Unter das Kopfkissen?
Nee, in die Nähe der Waden tatsächlich, unter das Laken. Und dass das die Krampfneigung reduziert. Es gibt keine wissenschaftliche Studie, die das unterstützt, aber es gibt tatsächlich Patienten, die mir das sehr, sehr glaubhaft schildern, dass das tatsächlich hilft.
Das Wildeste, was ich von Ihnen gehört habe im Vorgespräch, war Gurkenwasser. Das müssen Sie mal erklären.
Also tatsächlich, das Gurkenwasser ist auch eine, das hält sich stetig, haben ja auch schon viele Patienten berichtet. Und es gibt sogar wissenschaftliche Untersuchungen zum Gurkenwasser und zur Wirksamkeit bei den Wadenkrämpfen oder bei der erhöhten Krampfneigung.
Was ist es? Die Säure?
Also ja, wir wissen es nicht ganz genau. Also
die Gewürze?
Also wir kennen alle Gurkenwasser, da ist viel Essig drin, das schmeckt sehr salzig, sehr viele Elektrolyte. Es gab viele Studien oder einige Studien, die das untersucht haben. Und wir wissen, tatsächlich hilft Gurkenwasser, Krämpfe zu vermeiden. Und es gab eine Studie, die war ganz...
Und die Dosierung?
Ja, also diese Studie schlägt vor, 1 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Also bei 70 Kilo sind es 70 Milliliter, das ist ja ganz erträglich. Ein kleines Gläschen, das ist schon erträglich tatsächlich. Und diese Studie, von der ich zuletzt sprach, hat untersucht, also zwei Patienten sozusagen im direkten Vergleich. Der eine hat beim Einsetzen der Krämpfe Gurkenwasser bekommen und der andere hat eine andere Flüssigkeit bekommen, Leitungswasser. Und tatsächlich sozusagen reduzierte oder verkürzte das Gurkenwasser den Muskelkrampf. Und da stellt sich natürlich die Frage, so schnell kommt es ja gar nicht an im Magen. Und diese Studie schlägt vor, naja, wahrscheinlich ist es eher ein Reflexmechanismus über den Gaumen, vermittelt über den Essig, der dann sozusagen diese Übererregung des Muskels schneller reduziert. Aber das ist relativ unerforscht und ich würde jetzt auch nicht sozusagen durch die Bank weg Gurkenwasser als Therapie für die Krämpfe empfehlen.
Das mit dem Gegengriff, also Reflex oder Gegenreiz, das gilt sicherlich auch für bitter schmeckende Limonaden, die chininhaltig sind.
Ja.
Also, auch untersucht worden, mit welchem Ergebnis?
Also tatsächlich ist das Chinin auch zugelassen in der Behandlung der Wadenkrämpfe. Chinin, das Medikament heißt Limtar, wir verwenden es heute als zweite Wahl, wenn andere Medikamente nicht helfen, weil dieses Chinin, was wie gesagt zugelassen ist in der Therapie der Krämpfe, Nebenwirkungen machen kann. Das kann zu einem Abfall der Thrombozyten führen, das kann zu einer allergischen Reaktion führen, das kann zu Herzrhythmusstörungen führen. Trotzdem ist es hochwirksam in der Therapie. Und dieses Chinin, Sie haben es angesprochen, das wird heute noch als Bitterstoff im Tonic Water, also im Schweppes beigesetzt. Relativ niedrige Dosierung, 70 Milligramm pro Liter. Erlauben Sie mir diese Anekdote, das wird deshalb zugesetzt, ist eher historisch, weil in den britischen Kolonien, da war ja die Malaria ein relevantes Problem und da wurde Chinin in einer relativ hohen Dosierung dem Tonic Water beigesetzt, weil es zur Malaria-Prophylaxe diente. Und heute ist es noch, wie gesagt, in einer niedrigen Konzentration drin.
Gab es dann weniger Malaria-Fälle oder weniger Muskelkrämpfe?
Ja, wahrscheinlich auch weniger Muskelkrämpfe. Also für die Muskelkrämpfe ist es so, wir wenden 200 bis 400 Milligramm Chinin an. Im Schweppes sind 70 pro Liter. Das heißt, wenn Sie rechnen, müssen Sie 5 bis 6 Liter Schweppes trinken. Und man trinkt ja das meistens als Gin Tonic. Das heißt, Sie müssten 15 Long Drinks Gin Tonic trinken. Aber spätestens dann haben Sie ein anderes Problem und nicht mehr die Muskelkrämpfe.
Genau, das wäre dann ein Thema für eine eigene Sendung.
In der Tat.
Über Alkoholismus oder den Umgang mit Alkohol. Wir sollten aber noch über Zuckungen reden.
Ja.
Das passiert, was ist der Unterschied zwischen einem Krampf und wenn das Bein zuckt? Oder?
Also wir Neurologen unterscheiden weitere Formen der sozusagen der Muskelaktivität. Und da gibt es zum einen die Faszikulationen. Faszikulationen sind Zuckungen einzelner Muskelfasern. Fasciculus ist Latein und heißt Bündelchen. Das heißt, da zuckt nur ein Bündelchen. Das ist häufig auch physiologisch, also nicht krankartig. Es kann aber in ganz seltenen Fällen Ausdruck sein einer Erkrankung der der motorischen Nervenfasern. Das ist aber tatsächlich selten, dass es Ausdruck einer solchen Erkrankung ist. Also wenn ein übermäßiges Muskelzucken einzelner Muskelfasern, Faszikulieren auftritt, dann sollte man zum Neurologen gehen, wenn das ausgeprägt ist tatsächlich. Und es gibt noch weitere sozusagen Überbeweglichkeiten, die wir Neurologen unterscheiden, die sogenannten Myoklonien. Das sind sozusagen einschießende Muskelaktivität. Eine Myoklonie, die wir alle kennen, ist der Schluckauf. Das ist auch eine einschießende Muskelaktivität, die willentlich nicht steuerbar ist. Und das Letzte, was sich ja alle Zuhörer kennen, sind die sogenannten Einschlafmyoklonien. Wenn man einschläft, dann zuckt man plötzlich. Die gibt es auch beim Aufwachen. Die sind auch physiologisch und haben keinen Krankheitswert.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Muskelkrämpfe, Zucken, Schmerzen, unruhige Beine, unser Thema heute hier. Unser Experte im Studio, Professor Marc Stettner vom Universitätsklinikum in Essen. Und wir haben eine erste Hörerin. Ich begrüße ganz herzlich Frau Hartmann aus München. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Danke, dass ich angenommen wurde. Ich habe eine Frage zu meinem Mann. Ja, der schläft mit zuckenden Beinen. Also wenn der schläft, dann zucken seine Beine. Er selber merkt das aber gar nicht. Er schläft tief und fest. Aber das Zucken ist schon ganz schön kräftig, dass ich also auch aufwache. Und dann manchmal ist es auch so, dass er dann alle 3-4 Minuten zuckt er wieder. Also das geht dann über Stunden in der Nacht. Und ich kann dann gar nicht schlafen. Und wenn immer wir morgens aufwachen, dann sagt er immer, er hätte wunderbar geschlafen. Er hat auch keine Schmerzen oder sonstigen Beschwerden. Und er meint halt, er entspannt dadurch. Also da denke ich mir, also wir haben jetzt schon zu Hause getrennte Schlafzimmer eingerichtet, aber blöd ist es natürlich im Urlaub, ne? Da muss man
weil
ja zusammen.
Das nicht so erholsam ist.
Ja, also ich kann da gar nicht mehr schlafen. Das ist ganz ärgerlich für mich und ungut. Und deswegen wollte ich mal fragen, ist das jetzt was Krankhaftes oder kann man das therapieren oder frage ich mal einen Arzt? Oder also er hat ansonsten keine Probleme oder ja. Schmerzen, gar nichts.
Aber fragen wir doch mal einen Arzt. Ja. Also, ich meine, wir können keine Ferndiagnosen und sowas machen.
Nee, natürlich nicht.
Herr Stettner, was fällt Ihnen dazu ein?
Ja, also was Frau Hartmann sagte, ist tatsächlich relevant. Und man sieht an dieser Stelle auch, dass sozusagen diese psychosoziale Belastung weit über den Patienten hinausgeht beim Restless-Legs-Syndrom. Ich weiß jetzt nicht, ob der Ehemann von Frau Hartmann tatsächlich ein Restless-Legs-Syndrom hat, aber das, was Sie berichten, Frau Hartmann, hört sich tatsächlich danach an. Und ich möchte noch einmal sagen, dass sozusagen, Sie sagen, er hat subjektiv keine Beschwerden. Trotzdem kann der Nachtschlaf, können die sogenannten REM-Schlafphasen gestört sein. Das heißt, möglicherweise wäre er tagsüber ausgeruhter, wenn er diese Überbeweglichkeit der Beine nachts nicht hätte. Also in Ihrer Konstellation würde ich tatsächlich empfehlen, dass er sich einmal, wenn er dafür zugänglich ist, beim Neurologen vorstellt, dass man das einmal abklärt und dass man einmal schaut, ob diese Gabe von L-Dopa, von Restex, die Beine nachts zur Ruhe bringt und vielleicht auch tatsächlich dann seinen Schlaf so verbessert, dass er tagsüber entspannter ist. Und nicht nur er scheint er dann entspannter zu sein, sondern möglicherweise auch Sie und man kann die Schlafzimmer wieder zusammenlegen.
Oder es gibt erholsamen Urlaub.
Genau. Ganz genau.
Und er selber, wenn er aufwacht, sagt, er hätte wunderbar geschlafen. Also er fühlt sich schon erholt. Er hat einen erholten Schlaf, sagt er.
Genau, es geht auch nicht immer tatsächlich mit Schlafstörungen einher. Das kann schon sein, dass er dann trotzdem erholt ist.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Hartmann. Grüße nach München. Und wir haben eine Mail bekommen von einem Hörer, der berichtet, dass er ein Restless-Legs-Syndrom bekam nach der Einnahme von einem Antidepressivum. Und nach dem Absetzen der Medikamente ist das sofort verschwunden. Wie kommt das?
In der Tat. Also es gibt Medikamente, die das auslösen, auch Antidepressiva. Blutdruckmedikamente können ein Restless-Legs-Syndrom auslösen. Häufig bringt man eine gewisse Anlage zum Restless-Legs-Syndrom mit. Also es gibt wir hatten es vorher schon kurz angesprochen, die sogenannten genetischen Varianten. Und es gibt eben die Varianten, bei denen eher die Begleiterkrankungen die Ursache sind. Das ist ein Spektrum. Und da muss man genau schauen, was die Ursache ist. Wenn dann häufig diese Begleiterkrankungen oder die Begleitumstände, und das kann eine Medikation sein, reduziert werden, optimiert werden oder abgesetzt werden, dann werden die Beschwerden besser.
Am Telefon Frau Stolberg aus Delmenhorst. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen Ihnen.
Sie haben vor allen Dingen Wadenkrämpfe am Abend und in der Nacht.
So ist es. Und das ist so unangenehm. Und es kommt so plötzlich. Und diese Wadenkrämpfe an den Beinen, an der Wade eben speziell, die sind so, die sind auch sichtbar. Als wenn sich etwas wölbt und zu meinem Oberkörper wandert. So sieht es bei der aus. Und es ist auch sehr, sehr schmerzhaft. Und nebenbei habe ich dieses Ticken, spontan erscheinend oder vorkommende Ticken an den Oberarmen. Und dann ist es mir so, das ist fast eine halbe Minute, als wenn mir die Oberarme wegfliegen. Und das ist auch sehr unangenehm. Allerdings, das Ticken ist überhaupt nicht schmerzhaft. Während dieser Krampf, diese große Belastung an der Wade widerlich ist. Also,
waren Sie damit mal beim Arzt?
Ja. Also ich bin 80 Jahre, bin relativ schlank und bin auch nicht sehr groß, 1,64 groß, wiege 102 Pfund, also 52 Kilo etwa und bin sehr sportlich. Und der Arzt sagt, ja gut, guck mal, wie alt du bist oder sehen Sie bitte nach Ihrem Alter. Mit 80 stellt sich schon mal was ein. Das ist so oberflächlich, aber bitte, das ist eine Antwort, die habe ich auch zu akzeptieren, nur sie gefällt mir nicht, weil es mein Leiden ja nicht lindert, aber die Unterhaltung ist amüsant in gewisser Weise. Ja. Ich weiß ja selber,
geben Sie Herrn Schöttner die Möglichkeit, das einzuordnen.
Ja, hallo Frau Stolberg, also auch ein interessanter Aspekt. Ihr Alter spielt, glaube ich, keine Rolle in der Wertung der Symptome. 80 ist ja das neue 60. Also in jedem Fall sollte man da einmal schauen, ob eine Erkrankung zugrunde liegt, die man abklären kann. Und die Kombination Kribbeln, Missempfindungen mit Krämpfen zusammen, die kann für eine Polyneuropathie sprechen. Also die Vorstellung beim Neurologen und die weitere Abklärung, die wäre tatsächlich sinnvoll. Und selbst wenn man die Erkrankung, die zugrunde liegt, nicht eindeutig klären kann, kann man eben in der Neurologie ganz häufig symptomatisch behandeln und die Beschwerden reduzieren.
Wunderbar. Ich danke Ihnen für Ihre Auskunft, für Ihre Antwort. Es ist mir sehr wohl dabei und ich werde sehen, dass ich jetzt einen Termin bekomme beim Neurologen.
Auf jeden Fall.
Ja. Vielen herzlichen Dank Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiederhören. Alles Gute auch für alle, die uns zuhören. Auf Wiederhören.
Das war Frau Stollenberg aus Delmenhorst. Wir wollen uns jetzt einen Aspekt unseres Hauptthemas ein bisschen genauer angucken, nämlich Krampfadern. Am Telefon Frau Professor Birgit Kahle, sie ist leitende Oberärztin für Phlebologie und operative Dermatologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck. Schönen guten Morgen, Frau Professor Kahle.
Guten Morgen, Herr Winkelheide.
Die Sprache stellt uns ja manchmal Fallen, ne? Also und oft hört man, dass Leute sagen, ja, ich habe Krämpfe in den Beinen, weil ich Krampfadern habe.
Also in der Tat, sehr, sehr viele Patienten bringen ihre Krämpfe, die sie haben und unter denen sie sehr leiden, in Verbindung mit ihren Venen. Und wenn sie an der Haut deutliche Zeichen einer Varikose, sprich eines Krampfaderleidens, sehen, ist natürlich logisch, dass man denkt, ja klar, da gibt es einen direkten Zusammenhang. Nun, es ist so, dass das deutsche Wort Krampfader tatsächlich ein rein deutsches Wort ist. In anderen Ländern spricht man von Varizen. Das deutsche Wort Krampfader stammt nicht von Krämpfen, sondern von dem althochdeutschen Grummader oder der Grimfahn. Und Grimfahn bedeutet auf Neuhochdeutsch Grümmen. Also das heißt, beschrieben werden geschlängelte Venen, die man von außen sieht.
Und was erstmal, was dann auch nichts mit Krämpfen zu tun hat. Trotzdem kommt es auf die Durchblutungssituation, mal vorsichtig gesprochen, in den Beinen doch an, oder? Wenn es um Zusammenhang mit Krämpfen geht.
Nun ja, also es ist gewissermaßen um die Ecke gedacht. Also eine Venenerkrankung bzw. eine Krampfaderneigung, und ich rede jetzt lieber von Varikose, ist eine degenerative Erkrankung der Vene als sich, beziehungsweise eine degenerative Erkrankung der Venenwand. Und die besteht lebenslang und ist so allmählich progredient. Also das ist so. Und durch diese Venenschädigung gibt es natürlich eine Überbelastung beziehungsweise eine venöse Stauungssituation, vorwiegend im Bereich der Beine und natürlich vorwiegend im Bereich der unteren Beine, sprich Unterschenkel, im Muskelbereich. und natürlich vor allen Dingen am Hautorgan. Da sehen Sie dann auch Veränderungen wie jetzt Verfärbungen, Pigmentierungen, Ekzeme, Juckreiz oder womöglich ein offenes Bein. Das gehört alles in den großen Formenkreis der chronischen venösen Insuffizienz. Mit den Krämpfen kann man sich überlegen, dass diese venöse Durchblutungsstörung, die schlussendlich resultiert, auch zu Elektrolytverschiebungen im Muskel führen kann. Und darüber kann man sich in Einzelfällen erklären, dass es zu Krämpfen kommen könnte.
Oder ja. Anders gesagt, wenn man was an der Venenerkrankung tut, dass es dann besser wird. Was aber ja. oft interessant ist, weil die Krämpfe ja häufig nachts stattfinden und man denkt ja eigentlich, ja, wenn man in der Waagerechten liegt, dann werden die Venen doch eigentlich sowieso entlastet.
Das ist auch so. Also es ist ehrlich gesagt rein physiologisch nicht so ganz leicht zu erklären. Allerdings, ich habe relativ viele Patienten, die über Krämpfe berichten, die, nachdem sie eine Venenoperation oder eine Verödungsbehandlung oder eine Laserbehandlung, schlussendlich eine Behandlung der venösen Situation gehabt haben, berichten, dass die Krampfsituation sich gebessert habe. Allerdings, wie lange so ein Effekt anhält, kann ich nicht sagen.
Das heißt, Sie haben nicht mal dann auf Abstand nachgefragt, sozusagen?
Naja, also jetzt nach 5 Jahren, da ist dann die Erinnerung dann doch nicht mehr so groß.
Ja.
Also ich habe schon nachgefragt, einfach weil ich so Interesse habe, wie sich ein Krankheitsverlauf entwickelt. Prinzipiell, das interessiert mich immer. Und ich freue mich natürlich, wenn die Patienten sagen, oh, mir geht's deutlich besser nach dem Eingriff. Allerdings ist es dann so, dass wenn ich sage, oh, bitte kommen Sie in einem Jahr oder in 2 Jahren oder in 3 Jahren wieder, es nicht immer so ist, dass die dann direkt einmal bei mir in der Sprechstunde landen, vielleicht dann auch mal bei einer Kollegin. Und von daher kann dann sein, dass das Krampfthema jetzt nicht direkt nachgefragt wird.
Also halten wir mal fest, Krampfadern haben nicht direkt was mit dem Krampfgeschehen zu tun.
Nee.
Aber wenn man sie behandelt oder saniert oder zieht oder wie auch immer, hat es trotzdem Effekte. Es gibt also so etwas wie einen kollateralen Nutzen.
Ja, also schlussendlich, ich denke immer, eine Krampfadererkrankung bzw. eine Varikose ist in verschiedener Ausprägung eine Durchblutungsstörung, eine venöse Durchblutungsstörung in der Regel des Beines. Und wenn ich das weiß, dann kann ich durch bestimmte Behandlungsmaßnahmen diese Situation natürlich verbessern. Aber das geht jetzt ganz allgemein gesprochen. Also die Hauptprobleme oder die Hauptproblematik unserer Venenpatienten, das ist nicht ein Krampf, sondern das sind schwere Gefühle, Schwellungsneigungen. Also das Häufigste, was wir hören, sind, oh, ich habe so schwere Beine. Ja, also das ist so das, was im Vordergrund steht. Und die Krämpfe, die werden jetzt immer mal wieder genannt, aber lang nicht so häufig wie die anderen Symptome.
Frau Professor Birgit Kahle, leitende Oberärztin für Phlebologie und operative Dermatologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, aber sehr gerne. Vielen Dank.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Muskelkrämpfe, Zuckenschmerzen, unruhige Beine, unser Thema heute hier in der Sprechstunde. Ein Thema, das ganz viele Hörerinnen und Hörer angesprochen haben, ist nächtliche Muskelkrämpfe oder auch Krämpfe bei oder nach längerem Schwimmen in den Beinen oder nach Radfahren. Und die Frage, die ganz häufig kam, macht es Sinn, zum Beispiel, wenn man Belastungen plant, also längere Radtouren machen will, prophylaktisch was zu nehmen, zum Beispiel Magnesium. Professor Marc Stettner vom Universitätsklinikum Essen.
Ja, also das ist tatsächlich sehr, sehr individuell. Es gibt Patienten, die sagen, wenn sie vorher Magnesium nehmen und haben sozusagen regelmäßig, wenn sie es nicht genommen haben, Krämpfe, dann ist das sicher sinnvoll zu machen. Eine gewisse Verschiebung der Elektrolyte durch beispielsweise Wassermangel, wenn man jetzt den ganzen Tag in der Sonne gefahren ist, das ist tatsächlich physiologisch. Aber wenn das Magnesium hilft, dann sollte man das tatsächlich tun.
Wir haben eine Hörerin, Frau von Kügelgen aus der Nähe von Hamburg. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Bitte sehr.
Ja, ich habe die Frage, ich leide unter nicht eigentlich dem Restless-Leg-Syndrom, sondern eher unter unruhigen Beinen. Das ist mäßig ausgeprägt. Ich bin auch nicht die Einzige in der Familie, aber ganz schlimm und wirklich qualvoll ist es, dass es immer dann auftritt, wenn eine Krise ist, eine gesundheitliche Krise, beispielsweise eine Grippe oder jetzt nach den Impfungen, denen wir uns zu unterziehen hatten, oder auch bei einer schwereren Erkältung oder auch mal, wenn ich etwas gegessen habe, was ich nicht vertrage. Also in irgendeinem Fall, in dem der Körper mit einem Phänomen konfrontiert ist, was ihn stresst, genau das, dann habe ich das. Also furchtbar unruhige Beine, ich komme nicht zur Ruhe, an Schlaf ist nicht zu denken. Jede Krankheit dauert ewig, weil ich überhaupt nicht mich ausruhen kann. Und das ist wirklich eine sehr heftige Situation. Ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin in der Familie, sondern dass das auch Geschwister von mir haben. Und meine Frage wäre jetzt, haben Sie eine Idee, was man in der Krisensituation machen oder gegebenenfalls einnehmen könnte?
Ja, also was Sie berichten, ist häufig berichtet. Die Tatsache, dass sozusagen äußere Faktoren dann, ich möchte sagen, das Fass zum Überlaufen bringen. Also wir haben alle Kompensationsmechanismen. Und wenn man eine Veranlagung beispielsweise zu den unruhigen Beinen hat, dann kann es sein, dass dieser Kompensationsmechanismus nicht mehr ausreicht, wenn noch was Zusätzliches, Sie haben die Grippe angesprochen, Sie haben eine Impfung angesprochen, dazukommt. Und auch in solchen Fällen wissen wir, dass das L-Dopa da ganz gut hilft. Also da könnte man auf jeden Fall einen Therapieversuch machen.
Das ist ja mal eine klare Antwort. Und da müsste ich auch mit keinen irgendwie unangenehmen Nebenwirkungen oder so, dass ich den Teufel mit dem Beelzebub austreibe oder so.
Also jedes Medikament hat Nebenwirkungen. In der Medizin ist es so, man muss zwei Dinge gegeneinander abwägen. Auf der einen Seite den möglichen Nutzen, nämlich dass sie gut schlafen, sich schneller von der Grippe erholen. Und auf der anderen Seite die möglichen Nebenwirkungen. Die möglichen Langzeitnebenwirkungen des L-Dopas, die sind überschaubar. Insbesondere dann, wenn sie es mal ein paar Tage ausprobieren und schauen, ob es ihnen hilft.
Ja, ich würde das ja sowieso immer nur in der Krisensituation.
Ganz genau.
Langzeit. Also dann müsste, also ich könnte das also ohne mich zu sorgen, könnte ich das einnehmen in der Krisensituation.
Man müsste, also ich würde Ihnen empfehlen, stellen Sie sich einmal beim Neurologen vor, der muss einmal genau draufschauen, dem müssten Sie noch einmal genau beschreiben, wie die Symptome bei Ihnen aussehen. Aber dann spricht aus meiner Position, ich bin natürlich jetzt hunderte von Kilometern von Ihnen entfernt, aus meiner Position hier spricht nichts dagegen, das zu tun.
Das ist ja toll. Also das ist eine richtig klare Antwort und da freue ich mich richtig. Das werde ich auf jeden Fall in Angriff nehmen.
Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute und Grüße nach Hamburg. Wir haben aus Bielefeld eine Mail bekommen von einem Hörer, der leidet seit Jahren an nächtlichen Fußkrämpfen, 4 bis 7 Mal wacht er nachts auf. Dann ist der linke Fuß völlig verkrampft und gleichzeitig der Mund ausgetrocknet. Und diagnostiziert wurden Arthrose und Polyneuropathie. Was kann er gegen die nächtlichen Verkrampfungen tun, fragt er.
Ja, relevanter Punkt. Ich hatte vorher schon gesagt, die Polyneuropathie ist eine ganz häufige Diagnose, die einhergeht mit einer Häufung von insbesondere nächtlichen Krämpfen. Und in erster Linie muss man einmal schauen, woher kommt diese Polyneuropathie her? Was ist die Ursache für diese Polyneuropathie? Kann man vielleicht sogar die Ursache der Neuropathie behandeln, die Ursache der Muskelkrämpfe ist? Und da empfiehlt es sich einmal neurologisch abzuklären. Und zur Abklärung einer Polyneuropathie gehört die Nervenwasseruntersuchung, um zu sehen, ob da Erreger ursächlich sind, ob eine Entzündung im Nerv besteht, ob eine Rheumaerkrankung besteht, all diese Dinge. Und im besten Fall kann man die Polyneuropathie ursächlich behandeln.
Ein großes Programm.
Ist ein großes Programm, ganz genau, aber im Zweifelsfall notwendig.
Am Telefon Frau Sandmann aus Nordhausen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Tag und danke. Ich habe immer wieder festgestellt, dass in den medizinischen Medien nicht deutlich genug auf die Höhe der Trinkmenge hingewiesen wird.
Also wie viel man trinken muss.
Viel oder? Trinken wird von den meisten Menschen mit oft verwechselt und das ist manchmal nur ein Schluck. Und in Bezug auf Krämpfe habe ich auch eigene Erfahrungen machen können. Und wenn ich im Sommer mal die Menge nicht schaffe, kann es mir passieren, dass ich auch nachts wieder Krämpfe kriege. Und deswegen trinke ich dann vorher abends noch mal, egal ob ich dann in der Nacht mal mehr raus muss oder nicht. Und dieser Hinweis auf 1,5 bis 2 Liter sollte immer erfolgen. Dann hat jeder einen Richtwert. Ob er sich dran hält, ist sein Problem.
Okay, ich danke Ihnen ganz herzlich. Lassen Sie das Professor Marc Stettner aus Essen noch einordnen mit dem Trinken. Das ist ja tatsächlich im höheren Alter ein Problem, weil der Durst nimmt ab und das Signal, also dass man was trinken muss, nimmt auch ab. Aber wie viel kann der Körper sozusagen selber regulieren und wo ist seine Grenze?
Also Sie haben vollkommen recht. Und Sie haben sich ja eben als die Anruferin das mit dem Trinksack auch direkt was eingeschenkt, wie ich gesehen habe. Sehr gut. Nun, das ist tatsächlich wichtig. Wir trinken wahrscheinlich alle zu wenig. 1 bis 1,5 bis 2 Liter sind relevant und das hat aber nicht nur in Bezug auf die Krämpfe Relevanz, das hat in Bezug auf sehr, sehr viele Erkrankungen Relevanz. Die Nieren, die werden sozusagen nicht mehr so gut, ich sage es mal, durchgespült, wenn sie weniger trinken. Viele, viele kardiovaskuläre Erkrankungen, da spielt das Trinken eine relevante Rolle. Also Trinken ist grundsätzlich eine Sache, die wir wahrscheinlich zu wenig tun.
Und?
Wir sollten mehr trinken.
Dosis? 1,5 bis 2 Liter.
1,5 bis 2 Liter,
das ja. Das reicht dann aber auch.
Das reicht dann, ja.
Ja, zu viel trinken ist dann aber auch nicht gut.
Kann ja, es gibt Erkrankungen, werden, ne? Die tatsächlich mit zu viel Trinken einhergehen, aber mit 1,5 bis 2 Liter sind sie dann noch nicht dabei.
Aber es geht um Wasser, ne?
Ganz genau.
Ja. Ich sag herzlichen Dank an Frau Sandmann aus Nordhausen und auch für den Hinweis, genug trinken und so. Eine Hörerin hat uns gemailt. Sie berichtet, sie hatte einen schweren Bandscheibenvorfall vor einem Jahr. Seitdem wacht sie fast jede Nacht von schweren Wadenkrämpfen auf. Warum ist das so und was hilft dagegen? Sie ist 37 Jahre alt.
Ja, also Krämpfe, wenn sie lokal auftreten, beispielsweise auf einer Seite im Bein, auf einer Seite in der Wade oder an untypischen Stellen, die sollten abgeklärt werden, weil diese Krämpfe auch auf eine Reizung und die Zuschauerin hat das ja geschrieben, auf eine Reizung der Nervenwurzel, beispielsweise im Rahmen eines Bandscheibenvorfalls zurückzuführen sein können. Das heißt, es gibt auch andere Erkrankungen, die das machen, insbesondere die Wurzelreizung. Also wenn diese akut auftreten mit anderen Beschwerden, beispielsweise mit einer Schwäche des Beins oder mit starken Schmerzen tagsüber oder nach Belastung einhergehen, dann muss das abgeklärt werden. Und der Bandscheibenvorfall, der ist eigentlich der Klassiker, der ganz lokalisiert Krämpfe verursachen kann.
Ein Hörer aus Lahnstein berichtet, bei ihm ist Restless Leg Syndrom in leichter Form diagnostiziert worden, aber auch eben eine Polyneuropathie. Und er hat ganz gute, nach ärztlicher Verordnung, gute Erfahrungen gemacht mit Vitamin D3 und B-Komplex. Zufall oder hat das System?
Also Bei diesem Zuhörer liegt ja eine Polyneuropathie zugrunde und es gibt neue Studien, die uns sagen, dass gerade Vitamin B12 und auch andere Substanzen, zum Teil Nahrungsergänzungsmitteln, helfen können, den Nerv zur Heilung zu bringen oder die Heilung zu fördern. Und das kann hilfreich sein. Da gibt es Substanzen, B12, Alpha-Liponsäure, von denen wissen wir, die können im Einzelfall helfen. Und möglicherweise war bei diesem Zuhörer das die Ursache, dass auch die Krämpfe besser geworden sind. Also das ist tatsächlich denkbar. Dazu muss man sagen, wenn man zur Abklärung einer von gehäuften Krämpfen, Restless Legs oder auch einer Polyneuropathie beim Neurologen ist, dann hat der Neurologe ein Panel an Blutwerten, die untersucht werden. Und dazu gehören beispielsweise auch die B-Vitamine. Das heißt, wenn die erniedrigt sind, dann müssen die auf jeden Fall substituiert werden, sagen wir. Und in einigen Fällen hilft auch die Substitution, selbst wenn kein Mangel vorliegt.
Eine Hörerin hat uns gemailt. Sie berichtet, ihre Mutter hat viele Jahre an Multiple Sklerose gelitten und sie hatte auch sogenannte Spasmen, also Krämpfe in den Beinen. Und sie fragt, wie kann ich unterscheiden, wenn ich nachts einen Wadenkrampf habe, ob es sich um Krampf oder um Spasmen handelt? Ich gerate jedes Mal in Panik.
Ja, also der Muskelkrampf, das ist sozusagen eine Verkrampfung, die plötzlich auftritt, die schmerzhaft ist und die dann auch wieder nachlässt. Die Spastik ist eine Erkrankung und ein Symptom einer Erkrankung bei der Multiplen Sklerose sehr, sehr häufig, die dazu führt, dass sich der Muskel dauerhaft anspannt. Und diese dauerhafte Anspannung führt zum einen beispielsweise bei der Multiplen Sklerose zu einer Immobilisierung. Das heißt, die Muskeln können nicht mehr so gut bewegt werden und auf der anderen Seite kann das zu Schmerzen führen. Wir Neurologen unterscheiden die Krämpfe von der Spastik und auch für die Spastik gibt es ganz spezifische Therapien, um diese Muskelspannung wieder zu reduzieren. Aber auch da gilt natürlich, es muss abgeklärt werden, woher kommt diese Spastik. Also da muss beispielsweise in der Abklärung einer MS ein Bild vom Kopf gemacht werden, eine Kernspintomographie vom Rückenmark und auch Nervenwasser entnommen werden.
Aber ich meine, die Sorge, die sich ja macht, gedacht ist, dass das irgendwie mit MS zusammenhängen genau. könnte. Ne?
Und wenn diese Sorge besteht, dann muss das abgeklärt werden. Gerade wenn sie noch andere Beschwerden hat, Schwäche oder Kribbelmissempfindung, dann muss sie zum Neurologen gehen oder ich würde empfehlen, dass sie zum Neurologen geht, dass der dann die entsprechende Bildgebung veranlasst und gegebenenfalls, wenn der Verdacht besteht, auch eine Nervenwasserpunktion macht.
Am Telefon Herr Tisser aus Bielefeld. Guten Morgen.
Guten Morgen. Mein Problem ist eigentlich auch, dass ich ein Restless-Legs-Syndrom diagnostiziert bekommen habe vor einigen Jahren. Und meine Unterschenkelmuskulatur ist mittlerweile so übermäßig beansprucht, so groß, dass ich jetzt ein arterielles Verschlusserkrankungsproblem im Bein habe. Das wird in ein paar Wochen abgeklärt. Und ich denke, dass das zusammenhängt, dass die Muskeln einfach zu groß sind und deswegen die Blutversorgung nicht mehr gegeben wird. Ist das möglich?
Also wir wissen, dass bei den Muskelkrämpfen, weniger beim Restless-Legs-Syndrom, aber bei den Muskelkrämpfen, dass die arterielle Verschlusserkrankung ein Risikofaktor ist. Das heißt, möglicherweise besteht da bei Ihnen ein Zusammenhang. Sicher ist es sinnvoll. Und Sie haben ja auch gesagt, Sie haben schon einen Termin zur Abklärung, dass man das Abklärung. Ja, da gibt es einen Zusammenhang. Der ist aber sozusagen nur in Einzelfällen tatsächlich relevant. Also im einstelligen Prozentbereich sieht man im klinischen Alltag diesen Zusammenhang.
Okay. Und diese Überstrapazierung, ich habe im Vergleich zum normal gewachsenen Menschen Oberschenkel, Unterschenkelmuskulatur, eine 50% stärker ausgeprägte Unterschenkelmuskulatur. Das hat sich, denke ich mal, im Laufe der Zeit einfach so entwickelt. Kann man da irgendwas gegen tun?
Also ich finde es wichtig, dass Sie es abklären lassen und nicht nur sozusagen vom Gefäßarzt, sondern auch vom Neurologen, denn sozusagen, wir nennen das Wadenhypertrophie, die kann natürlich auch andere Ursachen haben, die man behandeln kann. Also man muss das, da muss ein Neurologe mal draufschauen, weil sozusagen die Fußmuskeln und die Wadenmuskeln und auch die kleinen Fußmuskeln, Stichwort Hohlfuß und so weiter, das sind für uns Neurologen häufig Symptome, häufig Zeichen, die auf andere Erkrankungen hindeuten. Lassen Sie es abklären, dass jetzt sozusagen die überhöhte oder gesteigerte Muskelaktivität im Rahmen von Krämpfen oder von einem Restless-Legs-Syndrom zu so einer Hypertrophie führt, das ist eher unwahrscheinlich.
Okay, ja, aber das sind doch wichtige Hinweise. Das Wichtigste ist vor allen Dingen nochmal zum Neurologen gehen, abklären lassen.
Auf jeden Fall.
Und auch die Gefäßsituation nochmal genauer gucken. Ich sage herzlichen Dank an Herrn Tisser, Grüße nach Bielefeld. Und wir haben eine Mail bekommen von einem Hörer aus Nossen, berichtet, er hat seit vielen Jahren nächtliche Beinkrämpfe, die Schlafqualität ist stark gemindert, Wadenkrämpfe sind noch die harmlosere Variante, da sie sich durch Gegenbewegung relativ leicht lösen lassen, schmerzhafter und länger andauernd sind Krämpfe vorne an den Schienbeinen, an den Beinseiten und den Füßen.
Genau. Also
was macht man da?
Also wir hatten ja über die medikamentösen Optionen gesprochen, die der Neurologe aufschreiben kann. Wir wissen auch, dass tatsächlich, wie bei den meisten neurologischen Erkrankungen, Bewegung, Physiotherapie, Wärmetherapie, Massage, Fußreflexzonenmassage ist ein Teil davon, helfen kann, die Symptome zu reduzieren. Eine gute Physiotherapie, die, ich hatte es schon gesagt, hilft bei vielen Erkrankungen. Und das ist sozusagen, ich hatte ja vorher gesagt, bei uns gilt sozusagen in der Medizin das Credo, der Nutzen muss größer sein, der mögliche Nutzen muss größer sein als das mögliche Risiko. Das Risiko, dass der Physiotherapeut etwas kaputt macht, das ist sehr, sehr, sehr gering. Und bei diesem niedrigen Risiko würde ich in jedem Fall bei Erkrankungen, Muskelkrämpfen und auch bei einem Restless-Legs-Syndrom dem Patienten empfehlen, dass er sich einen guten Physiotherapeuten sucht und einen Behandlungsversuch wagt.
Eine Hörerin berichtet, sie geht seit vielen Jahren zügig spazieren. Sie ist 83 Jahre alt, mindestens eine Stunde täglich, hat aber seit Monaten starke Muskelschmerzen in den Waden. Die nehmen natürlich so ein bisschen die Freude am Wandern. Was könnte mir helfen? Da muss man auch ein bisschen an mögliche Medikamentennebenwirkungen genau. auch denken. Statine genau. zum Beispiel.
Ganz genau. Also Medikamente können das machen. Beta-Blocker können das machen. Neuroleptika. Auch Medikamente, die man für die Lunge einnimmt, Spasmolytika, können das tun oder können diese Nebenwirkungen auslösen. Das heißt, man muss einmal schauen, was hat man geändert im Lebensstil? Welche Medikamente sind neu dazugekommen? Dann muss neurologisch abgeklärt werden. Und das, was die Patientin schreibt, ist relevant. Häufig ist es so, dass sozusagen gewisse Schmerzen zu einer, wir sagen, Immobilisierung führen. Das heißt, Patienten bewegen sich weniger und das kann einen Teufelskreis auslösen. Durch dieses weniger an Bewegung nehmen die Schmerzen zu, man bewegt sich noch weniger, man immobilisiert sich noch mehr und dieser Teufelskreis, der muss tatsächlich unterbrochen werden. Und wenn er nur unterbrochen wird durch eine ordentliche Schmerztherapie, aber vor der Therapie steht in der Medizin natürlich immer die Abklärung, also Vorstellung beim Arzt, auch hier, das würde ich empfehlen.
Ja, was ganz häufig gefragt worden ist, ist Elektrolytstörungen als Ursache für Krämpfe vor allen Dingen.
Ja.
Das klingt ja erstmal sehr allgemein, aber was kann dahinter stecken?
Genau, also die Elektrolyte, die sind sehr, sehr fein reguliert im Blut und die werden teilweise reguliert durch Eiweiße. Weil sozusagen, wenn die Eiweiße aus dem Gleichgewicht kommen im Blut, dann kommen auch die Elektrolyte aus dem Gleichgewicht. Wir wissen, dass die Krampfneigung in der Schwangerschaft zunimmt, wahrscheinlich durch eine Verschiebung der Bluteiweiße. Also Elektrolyte spielen eine Rolle. Inwieweit das genau sozusagen am Ende dann zu den Krämpfen führt, das ist wissenschaftlich noch relativ unerforscht. Aber die Elektrolyte spielen eine Rolle.
Muskelkrämpfe, Zucken, Schmerzen und unruhige Beine. Das war heute Thema der Sprechstunde mit Martin Winkelheide. Herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns gemeldet haben, die uns angerufen haben. Herzlichen Dank an unseren Studiogast, Professor Marc Stettner. Er ist Oberarzt an der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum in Essen. Herr Stettner, vielen Dank, dass Sie so viel Zeit genommen haben für uns.
Herzlichen Dank.
Und Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.